eine theologische Grundbestimmung Gottes. Das vergisst man oft, aber die grundbestimmende Handlung Gottes ist die Ökonomie nach der klassischen Patristik. Es handelt sich aber darum, um ein Verständnis der Ökonomie, der insofern vormodern ist oder vorkapitalistisch ist, dass wir immer sozusagen ein Reich haben, zum Beispiel ein Reich Gottes, oder ein Haus haben bei Aristoteles und so weiter, und dann dieses Haus bestellen und regieren, im ökonomischen Sinne. Bataille setzt aber absolut anders an. Ja. Nicht indem er die Ökonomie als Bestellung eines Hauses, sondern als Tausch definiert, im kapitalistischen Sinne. Also bei ihm ist im Zentrum der Reflexion nicht Gebrauchswert, in diesem Sinne, sondern Tauschwert. Immer bei Marx, immer noch, ja, gibt es diese Spannung. Marx sagt immer noch, es gibt zwei Werte. Ein Wert ist Gebrauchswert. Und wenn man sagt, ein Wert ist Gebrauchswert, ist man immer noch aristotelisch oder immer noch theologisch. Man fragt sie, wie man sein Haus bestellt und wie man Dinge gebraucht, wenn man sein Haus bestellt. Und dann sagt Marx, aber es gibt auch Tauschwert. Und Tauschwert, bei Tauschwert ist es egal, wie man die Dinge benutzt oder gebraucht, es ist nur wichtig, wie sie ausgetauscht werden können. In diesem Sinne, wie ich habe schon zitiert, Heidegger, der auch von Tauschwert und nicht von Gebrauchswert akademisch ausgeht, war sagt, so viele Bilder, das sind so wie so viele Kartoffelsäcke, weil sie können ausgetauscht werden. Das heißt, nur der Tauschwert zählt. Wenn man denkt, nur der Tauschwert zählt, also Ökonomie ist Tauschoperation, Operation des Tausches allein, dann ist der Mensch auch wiederum keine Konstante, sondern der Mensch ist viel wert, wie er ausgetauscht wird.
Diese ganze Struktur mit dem Verbrauch und der Verbrauch, eben weil es sich mit so Funktionen zuordnen und Merkmalen zuordnen und sowas beschäftigt. Und ich finde, wenn man das aus diesem Blickwinkel, als semiotische Konstruktion sieht, dann ist es so ebenso konstant. Und ich denke, der Mensch ist eben nicht konstant. Also dieses semiotische,
was diese Beschreibung. Ja, aber die Frage ist,
wie sind nicht zu vereinbaren.
Was und was?
Semiotisches Vorgehen und dann wiederum diese Begrifflichkeiten der Ökonomie und Tausch.
Ach doch, aber total. Aber wenn, dann eben das ja, weil Semiosis bedeutet nichts anderes als der Austausch der Zeichen. Ja. Semiotik ist nichts anderes überhaupt als eine Lehre über die Zeichen, die allein den Tauschwert der Zeichen als ihren Wert betrachtet. Das ist die Semiotik. Semiotik definiert sich durch den Austausch. Ja, aber er war schon früher tot, ja. Warum? Ja. wenn wir sagen Gott, ja, dann würde ich das verstehen. Ja. Gott kann man auf diese Weise vielleicht töten. Ja. Aber Mensch ist von Anfang an tot, ja, oder in dem Tode geweiht. Da ist es kein Problem mehr. Ich wollte noch einen Satz sagen, dass der Punkt ist, eben ein semiotischer Punkt. Semiotischer Punkt ist der Punkt der Wertesystem. Also, wie funktioniert die Wertzuschreibung und wie funktioniert der Wertaustausch?
Das sind ja auch die Bedeutung. Also auf der semiotischen Ebene ist ja die Bedeutungsebene ausgeschaltet. Ob schon die Zeichensprache ja in Anführungszeichen Ursprung eigentlich ja eine Bedeutung intendiert.
Das ist
ein berechtigter Einwand.
Sie wollten aber was auffangen. Aber gut, ja, ich reagiere darauf. Es ist halt so, was ist die Bedeutung eines Zeichens, semiotisch gesehen? Was ist die Bedeutung eines Zeichens überhaupt? Die Bedeutung eines Zeichens ist schlicht und allein Austauschbarkeit dieses Zeichens. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Sprache habe, wie die deutsche Sprache. Was heißt Bedeutung des Wortes Hund? Die Bedeutung des Wortes Hund ist mitnichten ein Wesen mit der Schwanz, das bellt und rumherum läuft. Ja? Weil die Frage, inwieweit man das Wort Hund auf dieses Wesen bezieht, ist die Frage, die man nicht lösen kann, weil an dem Augenblick, an dem man sie lösen will, weiß der Hund sie und das wird nicht gelöst. Der Hund hat eine folgende Bedeutung für die deutsche Sprache. Es ist eine Summe aller Sätzen, in der der Hund vorkommt als ein integraler Teil dieser Sätze. Also, die Bedeutung des Wortes Hund ist eine Summe aller deutschen Sätze, in denen der Hund vorkommen kann. Zum Beispiel, ich kann nicht sagen, der Hund ist quadratisch und weiß, aber ich kann sagen, der Hund bellt und beißt. Ja? Ich kann vielleicht aber sagen, der Hund ist quadratisch und weiß, wenn ich ein dekadenter Dichter bin. Ja? Wenn es so ist, dann kann man sagen, dass im Kontext der dekadenten Dichtung der Hund auch so vorkommen kann und es ist auch legitim. Das heißt, der Hund ist eine Summe der Sätze, in denen der Hund vorkommen kann. Und das ist nichts anderes als eine ökonomische bzw. semiotische Bestimmung der Bedeutung von Hund.
Eine aristotelische
auch. Darüber sollen wir noch reden. Aber ökonomischer und semiotischer. Das heißt, eine Summe aller Sätze, die der Hund vorkommen kann, ist der Hund. Und nicht dieser, der dort läuft. Ja, ja, was wollten Sie sagen?
Wenn man das jetzt also so sieht, auf diese Achsenbach ein wenig Strauß, dann ist man quasi an einem Überschuss von Symbolen leidet, der ständig wieder neue Sätze hat und wo eben so eine Leerstelle entsteht, dann erinnert es wieder furchtbar ja, an Heidegger und daran, wie er dann zum Beispiel auch sein Symptom der Langeweile sieht, weil dann wäre im Grunde genommen auch das Schicksal unserer Gesellschaft, dass der Langeweile, weil im Heidegger die Langeweile eben so definiert, dass es entweder so ist, dass es geht aus der Haus und der aber ausbleibt, das heißt, wir haben irgendwelche Konsumstrategien, aber die hauen vielleicht nicht so richtig hin, also sind nie perfekt, wo Brunel hat es vielleicht als Einzige geschafft, das völlig zu perfektionieren, ja, seine Konsumstrategie in seinem Leben so identisch war, aber er hat dann auch eben nichts anderes gemacht als das, ja, als sich darum zu kümmern, ja, die richtige Konsumstrategie zu haben. Aber da gibt es noch eine viel schlimmere Form der Langeweile, da fällt nämlich der Telos dann ganz weg und quasi als Kollektiv gesehen, ja, als Gesellschaft, wenn wir unsere Gesellschaft dann als Ganze betrachten, ja, dann ist im Grunde genommen dieses Schicksal eben, dass man sich in der Gesellschaft befindet, wo es kein Telos mehr gibt, ja, und man sich einfach nur dann so dieser leeren Verausgabung hingibt, im Grunde genommen diese Langeweile, das Grundschicksal des modernen Menschen, ja. der nicht arbeitet, sondern eben ist, ja, der Langeweile leidet und dann eben durch Konsumstrategien immer wieder wie in so einer Sisyphusarbeit versucht, ja, irgendwie diese Langeweile zu füllen, aber es funktioniert halt nicht.
Ja gut, das ist ja völlig richtig und das ist 29, Heidegger 29, aber man kann das verschärfen am nächsten Beispiel, am Ursprung des Kunstwerks. Es ist die Lichtung, schlicht und einfach. Aus dieser Langeweile wird dann die Lichtung, ja, im nächsten Schritt. Und das ist die Lichtung, weil Heidegger sagt nichts anderes als die Lichtung des Seins, wo das Kunstwerk als eine Form steht, ist das Offene schlechthin das Unbesetzte. Ja, das heißt, sozusagen, der Tempel, der griechische Tempel, ist der Ort der möglichen Besetzung und de facto besetzt durch die Griechen. Und alle Kunstwerke, das heißt alle Formen, die schon besetzt sind, historisch besetzt sind, sind für uns sozusagen tabu, weil sie immer schon sozusagen gefüllt sind. Sie sind sozusagen dunkel. Ja. Was ist die Öffnung? Was ist die Lichtung? Was macht die Kunst aktuell? Ja. Die Kunst macht aktuell die Fähigkeit des Künstlers, eine Form in die Welt zu setzen, die noch nicht sozusagen lebendige Form ist, eine lebendige Form, die noch lebendig gemacht werden kann, gemacht werden soll. Das heißt, es ist ein Angebot einer Form, die noch eine leere ist, die noch eine lichte ist, die noch unbesetzter ist, die man noch sozusagen als Wohnstätte, sagt er, ja, die man ja, benutzen kann. Und ich habe sozusagen eine obskuren Zeitschrift Neue Frankfurter der Rundschau, nicht wahr? Irgendwann ein Text geschrieben über heideggerische Lichtung als Marktlücke. Und das ist genau das hier. Das heißt, wir können sagen, es ist Lichtung, leerer Signifikant, Marktlücke ist absolut das Gleiche. Es ist sozusagen der Versuch, eine Öffnung zu finden, einen Ort zu finden, der noch nicht besetzt ist und besetzt werden kann. Und wenn man diesen Ort nicht findet, dann dieser Ort künstlich kreieren. Ja, und für Heidegger ist es eben so, und da hat er recht, dass in einem dichten Wald, in einem dichten deutschen Wald, oder was das Gleiche ist, in einem dichten internationalen Warenmarkt gibt es, es ist alles so dicht, dass es keine Lücken an sich gibt. Ja, das heißt, es gibt keine Orte, die nicht besetzt werden könnten. Paradoxerweise besteht die Aufgabe des Künstlers, etwas zu schaffen, ein Ding zu schaffen, das als ein solcher Ort der Öffnung funktionieren können. Das heißt im Grunde, was der Künstler macht, wenn er ein Ding macht, wenn er eine Form macht, er produziert eine Lücke. Er produziert eine Marktlücke, die es nicht gibt. Oder er produziert eine Lichtung, wo der Wald dicht ist und so weiter und so fort. Ja. Es ist eine paradoxe Umkehrung des klassischen Künstlersmodells. Endoproduktionsmodell. Man besetzt nicht der Ort, der leer ist, sondern man produziert diesen Ort gerade. Ich hatte so einmal.
Das passt doch auch zu der Topologie der Kunst.
Nein, absolut. Nein, nein. Ja, klar. Das ist sicherlich Ausgangspunkt auch für die Topologie der Kunst gewesen. Und ich habe einmal einen Vortrag gehalten bei der Versammlung irgendwelche Werbebeauftragter großer Firmen aus Frankreich, Deutschland und in der Schweiz, wo die vertrieben haben, so von Typ Saint Laurent oder ich weiß nicht, Mercedes, Autos und was. Und die waren so ziemlich, so selbstbewusste Damen und Herren. Und da haben gesagt, ja, vergleichen Sie sich bitte mit Malevich. Ja. Sie verträumen etwas, wovon die Leute zumindest fälschlicherweise annehmen, dass sie es brauchen. Ja. Also sie brauchen es zwar nicht, aber sie denken immer schon, dass sie das brauchen. Zum Beispiel Mercedes-Autos oder ich weiß nicht, irgendwelche Kleider. Malevich hat etwas vertrieben, wovon alle absolut überzeugt worden waren, dass sie das nicht brauchen und niemals brauchen würden, zum Beispiel schwarze Quadrat. Niemals irgendwann ist davon ausgegangen, dass es so etwas wie ein schwarzes Quadrat brauchen würde. Ja, und das kostet jetzt mehr als 10 Millionen Dollar, ja, oder jetzt inzwischen schon 20 Millionen. Ja. Ja. Das ist die Avantgarde. Ja. Die Avantgarde ist nichts anderes als Produktion der Dinge, von denen kein Nutzen vorgesehen ist, eine reine Lichtung des Seins. Das heißt, ein Ding, von dem man nicht weiß, was das Gute ist, von dem es kein überhaupt Bedarf besteht, und so weiter und so fort. Und alles das kommt später. Der Bedarf, das Nutzen und so weiter, die akkumulieren sich, nachdem das Ding immer schon da ist. Diese Nachträglichkeit des Bedarfs und Nachträglichkeit des Nutzens, dass die immer später kommen und später kommen müssen. Das ist das Originäre eigentlich in unserer artifiziellen, durch und durch artifiziellen Zivilisation. Deswegen denke ich ja auch nicht, dass unsere Zivilisation abgeleitet werden kann von Naturmodellen. Auch solchen gut durchdachten und originellen wie von Bataille. Weil unsere Zivilisation ist zu sehr künstlich. Und in der Tat sind die Beschreibungen wie von Lévi-Strauss oder von Heidegger, sie treffen den Kern unserer Zivilisation besser, weil sie das extrem Artifizielle dieser Zivilisation ansprechen in einer anderen Form. Heidegger hat das nicht gemocht, dieses Artifizielle, aber da hat es gut beschrieben. Und Lévi-Strauss hat es gemocht und hat auch gut beschrieben. aber im Grunde sagen sie das gleich. Ja gut, aber das Problem besteht im Folgenden, dass was wir im Grunde tun, ja, etwa mit der Zeit. Mit der Zeit, wir machen das Gleiche wie mit allen anderen Dingen, das heißt, wir tauschen das aus. Ja. Zum Beispiel, Sie haben so viel Zeit genommen, ich weiß nicht, 1,5 Stunden Ihres Lebens. Wir müssen nie vergessen, dass wenn Sie mir zuhören, mit jeder Sekunde Ihr Tod naht. Ja. Das heißt, jede Sekunde, die Sie hier verbringen, bringt Sie dem Tode nahe. Ja. In dieser Zeit, das ist eine kostbare Zeit. Ja. Warum sind Sie da? Sie sind da, weil sie denken, dass diese Zeit ihres Lebens, sie sollen das umtauschen. Wofür? für ein Diplom, für ein Wissen, für Magisterarbeit, was auch immer. Aber stellen Sie sich vor, Sie wissen es nicht. Ja? Sie haben ein Stück Zeit. Und dieses Stück Zeit bleibt unausgetauscht. Ja? Und das ist die Situation, die eben zitiert worden war. Das ist die Beschreibung von Heidegger. Und zwar, das ist eingebettet in ein ganz bestimmtes System, ja, was Susanne jetzt gesagt hat. Nämlich, er erzählt eine Geschichte, wie er bei einem Abendessen sitzt, ja, bei der Professorin und ihren Gattinnen, ja, nicht wahr? Und er sitzt sozusagen den ganzen Abendessen lang, und plötzlich versteht er hat diese Zeit schlicht und einfach verloren. Ja, er hat diese Zeit für nichts ausgetauscht. Ja. Er hat nichts geschrieben, er hat nichts gedacht, er hat nichts erlebt. Es ist überhaupt sozusagen, diese Zeit war eine absolute leere Zeit, er hatte wirklich nichts davon. Ja. Und dann sagt er, was war diese Zeit? Das war diese Lichtung, das war die absolute Langeweile. Das war einfach die Zeit und sonst nichts. Ja. Das ist das, was von der Zeit übrig geblieben ist. Und dann sagt er, die Zeit zeigt sich uns in der Langeweile. Das heißt, die Zeit zeigt uns in einem Zustand, in dem wir nicht sagen können, wofür diese Zeit gut war. An dem Moment, an dem wir nicht sagen können, wozu diese Zeit gut war, sind wir mit der Zeit als solchen konfrontiert. Weil sie bleibt sozusagen übrig. Sie liegt einfach da. Ja, aber ihre Kostbarkeit, die ist weg. Und gleichzeitig nicht ausgetauscht. Das wäre wie. Das ist so eine Szene, die sehr, sehr schlecht gespielt worden war, aber im Grunde, das ist dieser in Goodbye Lenin, das war die einzige interessante Szene. Die sitzen auf ihrem Geld, ja, weil dieses Geld, sie kommen mit diesem Geld zu Umtausch und das ist ein Tag später. Ja. Das heißt, dieses Geld, das ist relativ viel Geld, aber dieses Geld kann nicht ausgetauscht werden. Und in diesem Moment, das heißt, er ist nichts wert. Aber es ist vergangen. Es ist Geld, aber es ist definitiv vergangen. Und dieses Gefühl, es ist Geld und es ist definitiv vergangen, so kann nicht weiter ausgetauscht werden, konfrontiert sie mit dem Wesen des Geldes. Das würde sagen, Heidegger, ja? Das Wesen des Geldes, wie das Wesen der Zeit, ist dieser Rest, ja, ist das, was definitiv nicht ausgetauscht werden kann. Und das heißt, es ist ausgetauscht, es wird ausgetauscht, aber es wird ausgetauscht gegen das Nichts. Ja. Und dann, und das ist sozusagen, es geht nicht einfach verloren, sondern wir bekommen etwas dafür. Wir bekommen das Nichts dafür, sagt Heidegger. Wir sind mit dem Tod, mit dem Nichts, mit der reinen Vernichtung, mit der reinen Verlust konfrontiert. Wir erfahren dadurch, was der Verlust als reiner Verlust ist. Das heißt, der Verlust ist auch ein Wert und wir tauschen unsere Zeit oder unser Geld, wenn es nicht sonst ausgetauscht werden. Und was bekommen wir? Wir bekommen den reinen Verlust. Und der reine Verlust ist auch also eine interessante Sache, ja. Daraus entwickelt sich seine Metaphysik. Der reine Verlust ist nicht rein nichts, ja, sagt er. Es ist etwas, und zwar etwas Rätselhaftes, dass man einfach etwas verloren hat. Aber man weiß nicht was, wie und auf welche Weise. Ja, das Problem mit der Zeit ist eben, dass Verlust der Zeit, die Frage ist, inwieweit wir den Verlust der Zeit kompensieren können. Wir können Verlust der Zeit nur dann kompensieren, wenn wir die Ewigkeit als solche denken können. Ja? Okay. Diese Ewigkeit als solche könnte zum Beispiel sein, die Anwesenheit der Zeit. So etwas, wie man sagen würde, es ist immer Zeit. Das ist zum Beispiel beim Gott der Fall. Ja? Bei Gott gibt es immer Zeit. Er hat immer Zeit genug. Ja? Und da er immer Zeit genug hat, weil es ewig ist, kann er die Zeit austauschen. Zum Beispiel, wir können, wenn wir Zeit verlieren, das heißt sterben, wir können dann auferstehen. Wir können auferstehen, warum? Weil es jemanden gibt, zum Beispiel Gott, der hat zusätzlich Zeit. Und dieser Zusatz, über den er verfügt und wir nicht, kann er uns zum Beispiel schenken, dann können wir wieder weg werden. Das ist ein Modell. Aber es gibt sicherlich ein schönes Modell, das ist ein Modell von Heidegger, das ist ein Modell von Bataille, verschiedene Varianten. Nämlich das Modell eines reinen Zeitverlustes. Wenn wir das Leben denken nur als einen Verlust, Katastrophe, Abwesenheit, totale Niedergang und so weiter und so fort, ja, es tot, dann ist die gute Nachricht, ja, dabei, ist, dass wir, wenn wir etwas verlieren und so weiter, gleich mit dem Ganzen kommunizieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel etwas erworben habe, ich weiß nicht, ein Tisch, ja, dann ist es nur verzählt. Wenn ich aber etwas verloren habe, dann ist es sozusagen typisch. Ja, so, wenn ich etwas besitze, falle ich aus dem Leben raus, gewissermaßen. Wenn ich etwas verloren habe, ist es normal und ich bin sozusagen mit dem Leben im Einklang. Wenn ich sterbe, wenn ich Drogen nehme, wenn ich zugrunde gehe, wenn ich in der Gosse liege, wenn ich Sex praktiziere oder was auch immer. Also alles das, alles Sinnloses, sinnlos mein Leben vergeude, dann bin ich sozusagen mit dem Ganzen des Lebens, mit dem Ganzen des Weltalls im Einklang. Weil so läuft es. Das ganze Leben ist nichts anderes als ein riesiger Zeitverlust. Und da es ein riesiger Zeitverlust ist, ist ein Verlust an allem. Was ist das Leben generell für Bataille? Es ist ein systematischer Zeitverlust. Weil die Zeit geht einfach vorbei, geht einfach weg, ohne dass wir was davon kriegen. Und wir gehen zusammen mit der Zeit weg. Das ist ein riesiger Zeitverlust. Also je mehr verliert man, desto mehr lebt man. Das ist das Prinzip.
Weil wir nur dann in diesem Verlust sich auch die Echtzeit oder so was Ähnliches.
Ja, weil es nur ewig. Weil indem ich verliere, bin ich ewig. Ja? Weil es ist das, was ewig stattfindet. Ja? Ein Zeiterwerb ist nur partiell, aber Zeitverlust ist ewig. Einer ist Ausnahme, der andere ist Regel. Und da ist es besser, ist mit der Regel zusammen, sozusagen, zu sagen, als mit der Ausnahme. Dann Zeitverlust ist genau das Richtige für mich. Weil es nur sozusagen ins Zentrum des Universums führt, ins Zentrum der Natur. Als eine Vernichtungsmaschine. Natur ist eine Vernichtungsmaschine, die ständig alles zugrunde liegt. So richte ich mich zugrunde und die anderen bin ich sozusagen mit der Natur einer Meinung, bin ich mit der Natur im Einklang. Es ist nicht ein pessimistisches Modell oder so, es ist ein sehr optimistisches Modell. Weil dieses Modell eben zeigt, dass man sich auch total gut fühlt im Einklang mit dem Leben. Was ich bezweifle. Also ich denke schon eher mit Heidegger und Lévi-Strauss, wenn man sie schon zusammenbringt, dass auch die Verluste, auch Zeitverluste und so weiter sind nur partielle Verluste. Dass auch die leeren Stellen bleiben nicht lange leer, sie werden dann besetzt. Wenn ich dann studiere, kriege ich was dafür. Das war auch keine verlorene Zeit. Dummerweise. Also nicht einmal, also wenn man unter Verdacht liest, ja, ich analysiere das im Buch, nicht einmal der richtige Zeitverlust und so weiter ist der richtige Verlust, weil diese Verluste orientieren sich. Ja. Das ist das Unangenehme, dass wir eben in einer Gesellschaft leben, die uns für den reinen Verlust belohnt. Und indem die Gesellschaft uns für den reinen Zeitverlust und Wertverlust belohnt, zum Beispiel dafür, dass ich die Zeit, also ich tue das nicht, ja, aber Heilige hat das gemacht, bei Abendessen mit Professoren und seinen Göttinnen verbringt, bekommt man ganz bestimmt bessere gesellschaftliche Position und sozusagen verbessert seine Universitätskarriere. Das kennt gar keinen Zweifel. Aber die Fähigkeit und die Bereitschaft, die Zeit zu verlieren und sich selbst zu verlieren und so weiter, wird belohnt auf verschiedenen Ebenen. Und das bedeutet, dass auf einer sehr subtilen, aber grausamen Weise, kann man nicht auch richtig verlieren, sondern
das
auch das Verlieren.
Das eigentlich nicht, dass dieser ja? Verlust eben auch durchaus gewinnbringend ist. Das erwähnt er nicht.
Heidegger?
Ja.
Naja, Heidegger sagt eben in dem Sinne, dass er dreht es ein bisschen um und sagt, dass diese Lichtung bleibt nicht lange Zeit Licht, ja, sozusagen wird dunkel. Das ist das Gleiche im Grunde, wenn man das interpretiert. Dass diese leere Stelle erschließt sich. Und das bedeutet auch, dass dieser reine Verlust, ja, wird plötzlich zum Gewinn, wird zum Ding in einem System der Austausch der Dinge.
Verluste sind die Verbrauch, nicht Verlust. Weil Verlust bedeutet ja eigentlich, wenn man das vom Wort jetzt spinnt, ist noch spinnen. Aber Verlust bedeutet, etwas ist weg und dann ist die Leere. Also ja. Es ist gar keine Zeit. Das wäre eigentlich die Bedeutung. Während die Art von Verlust, von der wir jetzt sprechen, für mich mehr wie ein Gebrauch, ein Verbrauch wird, also marktimmanent wieder ist. Es
ja,
ist ein Verlust, der von der Seite wieder des Marktes angeschaut wird.
Ja, von der Seite des Marktes, aber es ist die Frage, wenn ich etwas verloren habe, habe ich wirklich etwas verloren? Oder ist es eine Tauschoperation?
Ja, das meine ich auch.
Ja, ja, es gibt eine sehr. Ich diskutiere das auch. Es gibt so eine Stelle bei Bataille, das ihn total desavouiert. Ja. Und zwar, das ist eine Stelle, wo er kommentiert die Texte von Jean Genet. Und Jean Genet war so ein Poet maudit oder Écrivain maudit par excellence. Er hat sozusagen sogar getötet, glaube ich, aber auf jeden Fall gestohlen und sich prostituiert und das und jenes und saß im Gefängnis und so und war gleichzeitig auch Mitglied der Französischen Akademie und so weiter und so fort. Er war für die ganze Generation der Nachkriegszeit ein paradigmatischer Autor und irgendwann, und er hat geschwiegen die ganze Zeit sozusagen, hat wenig was gesagt und dann in einem Interview hat er gesagt, im Grunde hat er das nur für Geld gemacht, ja, weil er aus ärmlichen Verhältnissen kam und wollte irgendwie überleben. Und dann war Bataille plötzlich total schockiert und hat gesagt, ja, ich habe immer gedacht, das ist der reine Verlust, das ist eine geile Selbstzerstörung. Und jetzt hat er eigentlich das für Geld gemacht. Also jetzt kann er nicht mehr als großer Schriftsteller gelten. Ja. Im Grunde aber kann man das völlig umdeuten, ja, und sagen, dass Jean Genet eben das durchschaut hat und wollte eben nicht, dass sein, sagen wir, gesellschaftliches Fehlverhalten plötzlich ihm angerechnet wird als Zeichen der Größe. Er wollte sozusagen seinen Kritiker, seine Kommentatoren wie Sartre oder Bataille eins auswischen hier und sagen, nein, ich bin so ein kleiner Krimineller, ja, und alles, was ich geschrieben habe, ist ein Quatsch. Ja. Er wollte eigentlich sie desavouieren und er hat, glaube ich, das erreicht. Diese ganze Konstellation zeigt ganz genau, wie sozusagen diese Weltsysteme und Austauschsysteme in unserer Kultur funktionieren. Also wenn man zugibt, dass man dafür Geld bekommen hat und Geld wollte, sozusagen setzt voraus, oder das ist der Grund für einen Verlust des symbolischen Wertes. Ja, und so. So wie man jetzt beginnt, um Picasso zu desavouieren, ja, nicht wahr, dieser Briefwechsel mit Kanwal und so weiter publizieren, wo man merkt, dass Picasso von Anfang an so eine clevere Weberstrategie gestartet hat in Paris und die ganze Preise und so weiter kontrolliert hat und genau durchgerechnet hat, was er dafür bekommt. Das finde ich aber rührend. Ja. Ich meine, ja, wir sind fasziniert, weil er ein Picasso ist und weil wir denken, diese Strategie hat geklappt. Aber diese Strategie hat geklappt nicht, weil es eine Strategie war. Schauen Sie, ich glaube, jeder zweite französische Künstler aus der Zeit hat die gleiche Strategie entworfen und hat versucht, die durchzubringen und hat nicht funktioniert. Das hat funktioniert bei Picasso, aus welchem Grund? Und so geht es weiter und weiter. Ja? Es gibt zwischen dieser normalen Marktstrategie und dieser Strategie des symbolischen Tausches immer die Möglichkeit der Umrechnung, aber immer eine gewisse Kluft, immer eine gewisse Heterogenität. Wir wissen, dass die symbolischen Werte sich umtauschen lassen in reale Werte, dass wenn symbolisch anerkannt wird, irgendwann gibt man Geld oder oft. Vielleicht auch nicht bei der Schau, war es nicht der Fall. Bei vielen anderen auch, aber vielleicht nachträglich. Und auf der anderen Seite, wenn man viel Geld kriegt, kriegt man auch symbolischen Wert in gewissem Maße. Also dass es einen Umrechnungstauschvorgang gibt zwischen diesen zwei Ökonomien. Aber dieser Tauschvorgang genau zu definieren und beschreiben, ist extrem schwierig und scheitert meistens. Ja? Was letztendlich doch zeigt, dass es eine gewisse Kluft, ein gewisser Bruch und eine gewisse Heterogenität zwischen symbolischer Ökonomie und Machtökonomie besteht. So einfach gehen die Dinge nicht. Ja, gibt es noch Fragen oder? Und ist es klar, dass das alles unmittelbar mit unserem Thema Design zu tun hat? Weil eben die Form und die Funktion der Dinge, dieses Leere signifikant ist. Ja. Der reine Bereich des Austauschs, das uns die Möglichkeit gibt, die Dinge nicht nur im Sinne funktionierender Marktökonomie, sondern im Sinne der symbolischen Ökonomie zu benutzen, als leeren Flächen für die gesellschaftliche Bedeutung. Dass wir sozusagen alle Dinge sowohl im Kontext der Marktökonomie, der Ökonomie des Nutzen und des Nützlichkeit, wie auch in symbolischer Ökonomie, und das ist eben Designökonomie, sehen können, dass zwischen dieser karmischen Dimension, das heißt zwischen Designökonomie und der symbolischen Ökonomie auf der einen Seite und Ökonomie der Nützlichkeit auf der anderen Seite, kein einfaches Verhältnis gibt. Es ist nicht so, dass man sozusagen die Designdimension einfach die wirtschaftliche Logik leicht unterwerfen kann oder umgekehrt. Ja, es gibt sozusagen eine gewisse Heterogenität die ein einfaches Umrechnen und einfacher Tausch, wenn nicht für unmöglich, aber verkompliziert.